Kommen heute zur dritten Predigt in unserer Serie Die gute Botschaft. Hab den Titel noch geändert gestern. Das heißt jetzt Freiheit, die gute Botschaft. Manchmal merkt man erst so in der Vorbereitung, so in der Exegese, in der Auslegung, dass der ursprünglich angedachte Titel gar nicht so treffend war. Und darum heute Freiheit durch die gute Botschaft. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Das Büchli, und dann legen wir los. Galater 2, 1 bis 10. Hier steht: Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden. Besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts. Denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Nur, dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. 14 Jahre später schreibt hier Paulus, hat vorher gerade ausgeführt, das war die letzte Predigt, wie er da in Jerusalem war. Jetzt 14 Jahre später. Und so meine Frage, was hat Paulus denn gemacht in dieser Zeit? Was war so in dieser Zeit los? Wir lesen das in Apostelgeschichte 9, dass er nach Tarsus gegangen ist. Die ganze Datiererei ist ein bisschen kompliziert. Ich musste im Studium da Stunden aufwenden, um da das zu verstehen, wie das aufgeht und so. Jedenfalls kurz zusammengefasst, Paulus war 10 Jahre in Tarsus. Und so die Frage, was hat denn Paulus in Tarsus gemacht in diesen 10 Jahren? Warum war er nicht sofort unterwegs für Jesus und hat die Botschaft verkündigt? Gottes Zeitplan ist manchmal ein bisschen anders als unserer. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, oh Mann, warum bin ich denn hier und nicht dort? Ich könnte Gott doch viel besser dienen, wenn ich jetzt nicht Schüler wäre, Student wäre, Arbeiter wäre, Mutter oder Vater wäre. Warum bin ich hier und nicht dort? Und wir sehen in der Bibel, Gott hat manchmal ganz andere Zeitpläne als wir. Meine Mose, 40 Jahre Königspalast, 40 Jahre Wüste und mit 80 wurde er berufen. Oder Jesus, 30 Jahre, einfach nicht auf der Bühne. Und dann, Gott hat manchmal ganz andere Zeitpläne als wir. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, sei da, wo du bist, ganz. Du morgen in die Schule gehst, also ich hatte so das Gefühl als Schüler, verschwendete Zeit, das Richtige kommt noch. Sei ganz da, Student auch. Dachte, ich muss doch jetzt, ich sehe manchmal junge Menschen, die sagen mir, für was soll ich denn jetzt noch Theologie studieren, Bibelschule machen? Ich bin voll Feuer für Jesus. Gott hat manchmal andere Zeitpläne. Sei ganz da, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht denkst du, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht und finde keinen Job. Gott, warum? Gott hat manchmal andere Zeitpläne. Sei ganz da, als Mutter, als Vater, als Arbeiter. Sei ganz da, wo du bist, Die Bibel nennt das treu sein. Treu dort, wo Gott uns hingestellt hat. Treu ihm sein. Übermorgen ist dann vielleicht etwas anderes dran, ja. Übermorgen hat Gott vielleicht einen anderen Plan, aber heute, heute bin ich hier. Ganz. Jetzt also nach ein paar Jahren, dann 10 Jahre später, kommt Barnabas. Er holt Paulus, führt ihn in den Dienst ein. Sie predigen in ganz vielen Gemeinden. Und ein paar Jahre später gehen sie zusammen wieder nach Jerusalem. Warum? Wegen einer Offenbarung steht da. Griechisch übrigens Apokalypse. Also wegen einer Offenbarung. Gott hat es ihm irgendwie gesagt. Aber ich sehe auch noch einen äußeren Grund, warum Paulus nach Jerusalem geht. Es war nämlich so, dass sich in den Gemeinden, die sie da gegründet haben, haben sich falsche Brüder mit eingeschlichen. Pseudobrüder, Pseudadelphois, Pseudobrüder, falsche Brüder. Ich habe meinen Sohn gefragt, du, wie wird man eigentlich ein echter Bruder? Dann haben wir gesagt, ganz einfach, Mami muss einfach nochmal das Kind bekommen. Ganz einfach, oder? Echter Bruder kann man, das kann man nicht machen. Ich kann nicht sagen, so, jetzt werde ich mal Bruder. Das wird man. Das ist die biblische Botschaft. Gott macht uns zum Bruder, zur Schwester, durch Wiedergeburt, seiner Gnade. Sag sie mal so, ja, der Moment, in dem wir unsere Sünden bekennen und Jesus im Glauben annehmen, vielleicht so der Moment, in dem die Wiedergeburt geschieht. Gott nimmt uns als sein Kind an. Jetzt, was war das Problem der falschen Brüder, Vers 4? Das Problem war, dass sie da waren, um Paulus und Barnabas auszuspionieren. Sie wollten sehen, wie leben die Freiheit in Christus? Und sie hatten das Ziel, sie wieder zu knechten. Wahrscheinlich wollten sie, dass die neu bekehrten Heiden, also die Nichtjuden, die ja von Geburt an nicht beschnitten sind, dass die sich, wenn sie zum Glauben kommen an Jesus, noch beschneiden lassen. Sie kann all die alttestamentlichen Vorschriften halten, Speisegebote und das und das, und dann sind sie wirklich gläubig. Dann können wir auch mit ihnen Gemeinschaft haben die wahrscheinlich gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass die so diskutiert haben, so, Paulus hat gestritten und dann haben die gesagt, aber Petrus sagt im Fall auch das. Dann haben sie gesagt, ja, aber Jakobus hat auch gesagt und Johannes auch, so wie wir heute manchmal streiten. So. Ja, aber der Pastor da in Amerika, der sagt das im Fall so. Ja, aber der Pastor, aber mein Jungschileiter im Fall, der hat das so gesagt und so. Vielleicht haben die so gestritten. Jetzt denkt sich Paulus, gut, dann gehe ich doch mal zu denen. Zu diesen angesehenen Männern. 4-mal steht angesehen. Vers 2, Vers 6, Vers 6 und Vers 9. Angesehene Männer. Säulen. Ich verstehe das so. Gott hat die wie als Säulen in seinen geistlichen Tempel hineingestellt. Dieser damaligen Zeit. Um sie zu brauchen. Ich möchte für uns mitnehmen, dass wir auch von angesehenen Leuten etwas lernen dürfen. Ich muss sagen, ich habe einige Vorbilder so, einige Pastoren, von denen habe ich viel gelernt, einige Theologen, einige Menschen. Wir dürfen lernen von so angesehenen Menschen. Aber wir sehen hier auch, wir dürfen sie nicht überhöhen, Vers 6. Denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht, nicht überhöhen. Warum sage ich das heute so deutlich? Weil wir leben in einer Zeit, jetzt und die letzten paar Jahre, da sind sehr viele angesehene Leiter gefallen. Wer sich ein bisschen auskennt der aktuellen Kirchenlandschaft, der weiß, gerade diese Woche wieder hat ein großer Leiter seinen Rücktritt gegeben. Und vielleicht war auch ein Vorbild von dir dabei, den letzten Jahren. Es gab sexuellen Missbrauch, es gab sexuelle Verfehlungen, es gab Machtmissbrauch, es gab Glaubensabfall sogar. Wir haben ein Buch auf unserem Büchertisch von Joshua Harris. Ich war tief bestürzt vor ein paar Jahren, als er mitgeteilt hat, dass er nicht mehr gläubig ist. Wir haben dann entschieden, wir lassen das Buch auf dem Büchertisch, weil ich finde den Inhalt immer noch super. Aber er selbst glaubt nicht mehr daran. Und jetzt so die Frage, was passiert mit mir, wenn mein geistliches Vorbild, wenn mein Leiter plötzlich andere Wege einschlägt, als er es mich gelehrt hat? Wir dürfen lernen, aber nicht überhöhen. Wenn wir uns an Jesus binden und an ihn alleine, dann werden wir bestürzt sein, dann werden wir traurig sein, dann wird uns das nachdenklich machen, wenn ein Vorbild im Glauben stürzt. Aber wir werden den Glauben nicht aufgeben, weil wir an Jesus glauben und nicht an sein Bodenpersonal. Paulus und Barnabas gehen jetzt also nach Jerusalem. Sie nehmen Titus mit. Titus ist das Fallbeispiel. Titus ist nämlich ein echter Heide, ein junger Mann. Man kann ja oft sehr einfach diskutieren und debattieren, wenn es nur theoretisch ist. Aber wenn es die Praxis betrifft, so, jetzt geht es um diesen jungen Titus da. Die Frage, Petrus, Jakobus, Johannes und alle hier da in Jerusalem, muss dieser junge Mann sich zuerst beschneiden lassen, bis wir mit ihm das Abendmahl feiern dürfen? Juden dachten nämlich damals, wir dürfen nur Tischgemeinschaft haben mit Juden, mit Beschnittenen. Musste er sich also zuerst beschneiden lassen, dieser junge Mann? Musste er zuerst die Essens- und Reinheitsvorschriften einhalten? Und die Antwort dieser angesehenen Männer war, Vers 3, aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und Vers 6 sagt Paulus, auch mir haben sie nichts weiter auferlegt. Jetzt so die Frage, worum geht es denn hier im Kern? Geht es um die Beschneidung? Diesen Ritus? Man könnte sich ja denken, Paulus, was machst du für ein Theater? Beschneide doch diesen jungen Mann und gut ist. Doch kein Problem. Und wisst ihr, ganz spannend, kann das nachlesen, Apostelgeschichte 15, dieses Apostelkonzil. Da sagen sie, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, nichts weiter aufzuerlegen als keine Beschneidung ist nötig. Und dann lesen wir weiter, Kapitel 16, Vers 3, und es steht, und Paulus beschneidet Timotheus. So vom Text her, eigenhändig wahrscheinlich, hat er selbst gemacht. Denkt Paulus, warum? Jetzt machst du mit dem Titus so ein Theater und ein paar Verse später beschneidest du den Timotheus, so als wäre nichts gewesen. Warum? Timotheus galt als Jude. Und Paulus wollte keinen Anstoß erregen bei den Juden. Der Gedanke ist der, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt und er ist Jude, muss er sich nicht beschneiden lassen, er ist ja schon. Wenn ein Nicht-Jude, der nicht beschnitten ist, zum Glauben kommt an Jesus Christus, muss er sich auch nicht beschneiden lassen, obwohl es noch nicht ist. Aber wenn es darum geht, die Juden, die ja beschnitten sind, zu erreichen mit dem Evangelium, dann können wir doch den Juden Juden werden. Das war der Gedanke von Paulus. In der Mission passen wir uns an, aber wenn es ums Heil geht, passen wir uns nicht an, wenn es um die Gläubigen geht. Auf keinen Fall darf die Beschneidung oder sonst irgendetwas angesehen werden, als dass man es zur Rettung braucht. Es geht hier also im Kern um die Frage, was ist die Freiheit, die wirkliche Freiheit in Christus? Ich möchte dazu heute Morgen mit euch noch eine kleine Bibelarbeit machen. Ich hoffe, ihr habt die Bibel dabei. Jetzt wird es ein bisschen biblisch. Also hoffentlich ist es bis jetzt immer schon biblisch. Aber schauen wir uns mal ein bisschen Bibeltexte an. Galaterbrief. Freiheit ist nämlich das Thema im Galaterbrief. Ich könnte euch da ganz viele Verse einblenden. Ich beginne mal mit Galater 4, Vers 4 bis 5. Weihnachtsvers. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wozu? Auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte und wir die Kindschaft empfingen. Das ist das Thema des Galaterbriefs. Bist du Kind oder bist du Sklave? Das ist die Frage. Jesus kam, damit wir nicht mehr Sklaven sind, Knechte, sondern Kinder Gottes. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Galater 5,1. Freiheit. Wovon hat Jesus Christus uns befreit? Vom Gesetz. Es steht in Galater 5, Vers 2. Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Entweder Christus oder die Beschneidung. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Jetzt habe ich Konkurrenz. Ja, gut. Und dann Vers 4, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Das ist unglaublich krass. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann verliert ihr Christus, dann verliert ihr die Gnade, dann seid ihr eigentlich immer noch verloren. Schafft man es abzustellen? Freiheit vom Gesetz. Ich kann es so auf uns anwenden. Freiheit, dass wir irgendetwas tun müssen, um gerettet zu werden. Freiheit von Jesus und. Du brauchst Jesus, aber du musst im Fall auch noch. Sonst kannst du nicht gerettet werden. Ja, ja, Jesus, aber du musst schon noch. Freiheit vom Gesetz. Und auch Freiheit von der Sünde. Manche denken jetzt, oh, juhu, Jesus hat mich frei gemacht, jetzt kann ich sündigen, so wie meine egoistische Natur mir das aufzwingt. Nein, das ist doch keine Freiheit. Sünde zerstört. Sünde zerstört uns selbst. Sünde zerstört die Beziehung mit anderen. Sünde zerstört die Schöpfung. Sünde zerstört die Beziehung vor allem mit Gott. Jesus befreit uns doch nicht, dass wir uns zerstören. Nein. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Freiheit von der Sünde. Und dann werden die Werke des Fleisches genannt, Kapitel 5, 21, zum Beispiel Unzucht, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und das Bezandere, immer nicht klar. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist auch wieder sehr krass. Wenn du in der Sünde lebst, dann zeigst du, dass du gar nicht frei bist. Füge an, wahrscheinlich nicht gerettet bist. Denn zur Freiheit hat Christus dich befreit. Nicht Jesus und ich muss das tun, sondern Jesus und ich werde es tun, weil Jesus Christus mich befreit hat. Und dann auch die Freiheit, so zu leben, wie es Gott gefällt. Von den schönsten Versen in der Bibel empfinde ich Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Bist du verheiratet? Wünschst du dir einen Ehepartner, der genau das Gegenteil ist von dem? Ja, ich möchte unbedingt. Oder vielleicht bist du noch nicht verheiratet. So ein kleiner Tipp in der Partnersuche. Schau dich mal um nach einem Mann oder einer Frau, die voll ohne Liebe ist, die überhaupt nicht freundlich ist, keine Freude hat, nicht friedvoll, keine Geduld mit dir hat, nicht gut ist, nicht treu, sanftmütig, mega gewalttätig so. Und dann vor allem unkeusch allem, was sich bewegt. Wünschst du dir so einen Mann, so eine Frau? Ich hoffe es nicht, sonst bist du bald bei mir in der Seelsorge. Oder so. Es ist doch sonnenklar, wir wünschen uns einen Partner, der genau diese Charaktereigenschaften hat. Oh, das. Oder wünschst du dir einen Vater, der genau so ist? Eine Mutter? Ein Kind, das genau so ist? Arbeitskollegen? Ein Chef? Mitarbeiter. Ich glaube, ja, ich finde das eine unglaublich geniale Beschreibung von genialen Charaktereigenschaften, die wir bei anderen so gerne haben. Und jetzt sagt die Bibel, und Christus befreit dich zu diesem Menschen, dass du ein so genialer Mensch sein kannst. Wow. Aber auch zu genialen Taten befreit uns Christus. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wow. Einer trage des anderen Last. Lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Lasst uns Gutes tun. Es ist ja manchmal so unter uns so, sag mal, Gemeinden, die so gläubig sind wie wir, dass man sagt, nein, also Weltveränderung, das ist dann schon nicht der Auftrag der Gemeinde so. Und man geht dann so weit, dass man sagt, ja, wir dürfen keine guten Taten tun als Gemeinde so. Und ich sage, wie traurig, nur weil andere Jesus vergessen beim Gutes tun, vergessen wir bei Jesus das Gute tun, oder wie? Es steht hier so deutlich. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, Vers 9, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, aber natürlich zuerst und vor allem an denen, die gläubig sind. Ja, hier beginnen wir mal und dann strahlt es raus, die ganze Welt. Lasst uns Gutes tun in dieser Welt. Dazu hat Jesus Christus uns befreit. So, das war jetzt eine kurze Bibelarbeit. Aber es ist mir heute Morgen so wichtig, dass wir verstehen, was Gesetz ist und was Freiheit ist. Freiheit meint nicht, ich kann so leben, wie ich will. Es meint nicht, dass ich so leben kann, wozu mein tiefster Egoismus mich anspornt. Es geht vielmehr um die Frage, wie werde ich gerettet? Wie werde ich gerecht vor Gott? Das ist die Frage von Paulus in Kapitel 2. Wie werde ich gerecht vor Gott? Ein Pastor fragte mal, ist Gott dir gnädig, weil du dich bekehrt hast, oder hast du dich bekehrt, weil Gott dir gnädig ist? Frag dich mal ganz persönlich, wenn dich jemand fragt, warum kommst du in den Himmel, sagst du dann, ich habe mich bekehrt, darum komme ich in den Himmel. Oder wie ich sagen könnte, warum kommst du in den Himmel, Matthias? Es war am 21. Juli 2001 im Sola Pradella. Dort oben habe ich einen Neuanfang mit Jesus gemacht und darum komme ich in den Himmel. Oder vielleicht sagst du, ich war damals beim Aufruf dabei. Ich bin auch zum Kreuz nach vorne gegangen. Darum komme ich in den Himmel. Oder ich habe damals die Sünden bekannt und Jesus in mein Herz eingeladen. Darum komme ich in den Himmel. Ich sage, nein, nein, nein. Du könntest dich 1000-mal bekehren, so 1000-mal beten. Wenn Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben wäre, brächte das alles nichts. Warum werden wir gerettet? Weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Er hat für uns gelebt, er ist für uns gestorben und darum, weil er mir gnädig ist. Und dann logisch bekenne ich meine Sünden, gehe ich vielleicht nach vorne bei einem Aufruf, erhebe die Hand oder was auch immer. Aber das, was mich rettet, ist Jesus Christus und mein Vertrauen auf ihn allein. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist spitzfindig. Ich sage, nein, das ist nicht spitzfindig. Es hat solche Auswirkungen auf unser Leben, ob wir denken, ich habe mich bekehrt, ich konnte das, oder ob wir denken, Gott war mir gnädig. Solche Auswirkungen. Ich möchte eine zweite Frage stellen. Vielleicht wird es dann ein bisschen deutlich. Es gab eine weltweite Umfrage, sehr groß, ich glaube Barna Research Group, ganz viele Gemeinden, viele Christen, wurde so die Aussage gemacht. Starre Regeln und strikte Vorgaben spielen in meinem Leben als Christ und in unserer Gemeinde eine wichtige Rolle. Stimmst du dem zu? Ja oder nein? Und sie haben bewusst negative Worte benutzt, wie starr und strikt. Was war die Auswertung? 66% haben zugestimmt. Wie würde das in der FEG Aarau aussehen? Ich befürchte ähnlich. Ganz ehrlich, spielen in deinem Leben starre Vorschriften, starre Regeln, strikte Vorschriften eine Rolle? In unserer Gemeinde alles so, wann ist Gott zufrieden mit mir? Doch nur dann, wenn ich Bibel lese. Doch nur dann, wenn ich bete. Doch nur dann, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Doch nur dann, wenn ich spende. Doch nur dann, wenn ich evangelisiere. dann ist Gott doch erst zufrieden mit mir. Wenn ich wie eine To-Do-Liste abgearbeitet habe und am Abend sagen kann, check, 4 von 5, mir ist heute einigermaßen gelungen, Gott, du bist sicher zufrieden jetzt mit mir. Das unterscheidet den Knecht vom Kind. Ein Knecht, ein Sklave muss To-Do-Listen abarbeiten. Zack, 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 zack. Und dann am Schluss, guter, treuer Knecht, weiter so. Wir sind Kind. Kind Gottes. Da geht es um Beziehung, nicht um To-Do-Listen. Ein Prediger sagte mal, die normale Entwicklung von Christen ist vom Zöllner zum Pharisäer. Man sündigt, man sieht ein, oh, ich bin wirklich ein Sünder, tief, tief verloren. Das ist eine ganz wichtige biblische Wahrheit. Jesus, danke, dass du mich erlöst. Aber jetzt, ab dem Zeitpunkt der Bekehrung, jetzt muss ich also. Hä? Ran an die Säcke. Und wehe, ich versage darin. Jetzt geht es um To-Do-Listen. Und man entwickelt sich zum Pharisäer, nämlich wenn es plötzlich gelingt. Ah, oh, ich habe es geschafft. Warum schaffen es die anderen nicht, wenn die nur auch so wären wie ich? So. Vom Zöllner zum selbstgerechten Pharisäer. Vom Sünder zum Selbstgerechten. Darum geht es im Kampf um Paulus, da bei den Lügenbrüdern, um diesen Kern des christlichen Glaubens. Es geht um alles oder nichts, Paulus sagt, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre, Vers 2. Paulus zweifelt nicht am Evangelium. Das ist sonnenklar, was die Wahrheit des Evangeliums ist. Kapitel 1 haben wir das letztes Mal angeschaut. Wenn sogar ein Engel kommen würde vom Himmel und ein anderes Evangelium predigen, verflucht. Das Evangelium ist so klar. Es ist ja nicht von mir, sagt Paulus, es ist von Gott. Er ist der Autor, predigt letzten Sonntag. Das Evangelium ist sonnenklar, aber wenn ihr, die ihr glaubt, plötzlich wieder meint, ihr müsst etwas tun, um gerettet zu werden, dann ist mein Einsatz vergeblich. Darum brauche ich diese Leute aus Jerusalem, die sagen, so ist es, damit mein Dienst in diesen Gemeinden nicht vergeblich ist bei den Heiden. Es geht um alles oder nichts, auch in unserer Gemeinde. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit, ich muss das ganz kurz jetzt machen. Aber wenn wir denken, ich habe mich bekehrt, ich habe es geleistet, ich mache es, dann führt das zu einem gesetzlichen Denken unter uns. Und dann führt das dazu, dass wir plötzlich denken, das, was ich bin, gründet sich auf dem, was ich tue, wie ich mich verhalte. Andere sind einfach mega faul. Das ist typisch gesetzliches Denken. Wenn du das denkst über andere, dann zeigt sich die Gesetzlichkeit so. Und ich möchte schon anfügen, dieses Denken habe ich auch manchmal. Oder es kann zu Hass und Groll gegenüber Ungläubigen kommen. Die müssten sich einfach endlich bekehren, so wie ich. Die könnten ja, wenn sie nur wollten. Und es entwickelt sich Hass und Groll. Und sogar Rückzug aus der bösen Welt, das ist typisch gesetzliches Denken. Wenn wir meinen, wir sind die heile Welt hier und da draußen ist die böse Welt. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Das ist gesetzliches Denken. Und dann redet man plötzlich davon, wir haben halt Endzeit, es ist harter Boden, es bekehrt sich heute niemand mehr. Die Bibel hat schon längst vorausgesagt, dass Glaubensabfall kommen wird. Ich sage, ja, das steht in der Bibel. Aber bitte, liebe Gemeinde, schaut doch mal nach außerhalb von Europa. Es ist Erweckung im Moment. Auf allen Kontinenten ist im Moment Erweckung. Geistliche Erweckung, nur in Europa nicht. Da haben wir das Gefühl, wir nehmen uns mega wichtig im Moment. Das ist gesetzliches Denken. Denken, wir sind noch die einzig Guten heute. Alle anderen sind böse. Oder dann so das Denken, Gemeinde, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und man vergisst, ich darf. Ich darf zur Gemeinde Gottes gehören, zum Tempel, zur Braut, zur Herde Gottes. Ich darf, ich muss nicht. Ich darf. Gnade. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ich muss nicht. Hab schon mal gehört so, heute bin ich ganz bewusst nicht in den Gottesdienst gegangen. Ich musste mir mal wieder beweisen, dass ich nicht muss. Sag, das ist auch gesetzliches Denken. Ich muss zwar nicht anderen es beweisen, jetzt muss ich es mir beweisen. Evangelium sagt nicht, du musst beten. Sag, du darfst beten. Das Gegenteil von ich muss beten ist nicht, ich bete nicht, sondern ich darf beten. Oder dann, gesetzliches Denken führt dazu, dass ich nicht vergeben kann. Es führt dazu, dass ich andere nicht annehmen kann. Vor allem die, die ganz anders sind. Ausländer, Randständige, die Tätowierten, da wäre auch immer. Weil ich bin halt besser als die. Denn ich habe es ja schließlich hingekriegt in meinem Leben. Das Evangelium verändert alles radikal. Und ich hoffe, ich bin euch jetzt ein bisschen auf die Füße getreten. Also mir bin ich, wenn das gehen würde so. Weil ich merke, in meinem Denken, ich entwickle mich immer so in diese Richtung. Ich habe es doch hingekriegt. Ich. Und die Bibel sagt, nein. Jesus allein. Nur Gnade. Wie könnte ein Toter sagen, ich werde lebendig? Geht doch nicht. Nur Gnade. Darum kämpft hier Paulus so, weil es um alles geht. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Er kämpft voll. Aber jetzt gibt es etwas, da kämpft Paulus überhaupt nicht. Nämlich in Vers 7. Dass mir im Gegenteil, dass sie sahen, dass mir anvertraut war, das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden. Kein Problem. Okay, ich habe eine Botschaft für die Heiden. Petrus verkündigt es den Juden. Gibt es also doch zwei Evangeliume? Ich sage bewusst Evangeliume, nicht Evangelien. Sonst denkt ihr noch an Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Gibt es also zwei Evangeliume? Den Juden muss man das predigen und den Heiden muss man das predigen. Nein, es gibt nur ein Evangelium, eine gute Botschaft. Für alle Menschen die genau gleiche. Aber je nach Zielpublikum verkündigen wir das Evangelium anders. Das ist sonnenklar, ich spreche mit meinen Kindern ja auch anders als mit euch. Oder in der IG habe ich anders Andachten als am Sonntagmorgen. Und wenn ich Theologiestudenten vor mir habe, noch einmal anders. Ist doch klar, jeder, der ein bisschen Verständnis für Menschen hat, ein bisschen Liebe zu den Menschen, passt sich an. Doch ganz logisch. Man nennt das Kontextualisierung. Man hat heute in unseren Kreisen ein bisschen Mühe mit diesem Wort. Weil da, wo es vor allem gebraucht wurde vor 40 Jahren, meinte man damit, wir passen die biblische Botschaft dem Zielpublikum an. Und wenn die halt Mühe haben mit etwas, dann sehen wir das plötzlich anders und predigen anders. So. Soziales Evangelium und so. Gesunde biblische Kontextualisierung meint, ich werde allen alles, um wenigstens einige zu gewinnen. Paulus wollte allen alles sein, darum passte er sich jedem Menschen an, um ihn zu gewinnen. Aber er passte keinem Menschen die inhaltliche Botschaft an. Es geht also um die Frage, wann sage ich was? Wann sagen wir als Gemeinde was? Und ich möchte hier nur einfach so ein bisschen kützeln. Ich glaube, wir als Gemeinden müssen hier noch Hausaufgaben machen. Was sagen wir wem? Wie ist unsere Kultur der Schweizer oder der Menschen, die hier leben? Vielleicht so die Frage, wo ist unsere Kultur schon sehr biblisch und wo ist sie antibiblisch? Es gibt nämlich Dinge in unserer Kultur, die sind total biblisch. Zum Beispiel sollte man niemanden über den Tisch ziehen in unserer Kultur. Wucher. Überhaupt nicht gut. Du sagst, also bei mir in der Firma, da schauen wir, dass wir integer sind. So. Sagen alle, super. Aber wenn du sagst, aber ich habe dann keinen Sex vor der Ehe. Sagen alle, nicht gut. Das ist unsere Kultur. Es gibt andere Kulturen, da ist genau das Gegenteil. Doch kein Problem, jemanden über den Tisch zu ziehen. Aber die Sexualethik, die lebt man bereits. Sehr rigide. So. Das ist so die Frage. Wo können wir in unserer Kultur anknüpfen und wo müssen wir kritisieren? Beides extrem wichtig. Wenn Gemeinden nur kritisieren die Kultur, dann sind sie kein Gesprächspartner. Dann nimmt uns niemand ernst. Dann sind wir halt einfach wir und die anderen. Und wenn Gemeinden nur anknüpfen, dann lösen sie sich auf in der Kultur. Wir müssen kritisch schauen, wo können wir anknüpfen, dass wir gehört werden? Wo werden wir dem Schweizer ein Schweizer? Und wo müssen wir kritisieren, weil wir Kinder Gottes sind? Das ist die große Frage. Da haben wir noch viele Hausaufgaben. So, ich muss zum Schluss kommen. Paulus ist total kämpferisch, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht. Wenn es aber um die Form der Präsentation geht, sagt er, du so, ich so. Du passt dich dort an, ich passe mich hier an. Ein Prediger hat mal gesagt, es gibt wie eine geschlossene Hand und eine geöffnete Hand. Da kämpfen wir und da sind wir offen. Wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, da bin ich ganz kämpferisch. Oh, ich ringe darum und ich setze mich hier in der Gemeinde von ganzem Herzen dafür ein, dass wir uns alle unter diese Bibel stellen, von A bis Z. Egal, ob es uns manchmal passt oder nicht. Und da ringen wir darum, was sagt die Bibel wirklich. Das ist die geschlossene Hand. Und dann gibt es die geöffnete Hand. Zum Beispiel in den Formen, wie man es macht. Da wollen wir offen sein. Letzten Sonntag hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der leitet seit 20 Jahren eine russlanddeutsche Gemeinde, im Moment via Zoom von der Schweiz her. Manchmal 45 Predigten gehalten pro Jahr. Wow, einfach so nebenbei. Hatte größten Respekt. Dann hat er mich so angeschaut und gemerkt, wow, Matthias denkt sich wahrscheinlich seine Gedanken so über russlanddeutsche Gemeinden. Er hat gesagt, aber wir sind nicht so. Nicht so. Ja, wie seid ihr denn? Ja, weißt du, wir sind schon ganz, ganz konservativ bei der Bibel. So. Aber in der Form sind wir ganz progressiv. So. Weißt du, es ist einfacher heute, die Theologie zu verändern als die Liturgie. Und wir wollten einen Gegentrend setzen. Ich möchte euch fragen, ist es bei uns in der Gemeinde auch einfacher, die Theologie zu verändern als die Liturgie? Die Form, wie wir zum Beispiel Gottesdienst feiern? Nur so, Klammerbemerkung, noch keine Generation vor uns hat so gefeiert wie wir. Warum sollten wir das, was so geschichtlich geworden ist, nicht verändern? Aber wir bleiben ganz nahe bei der Wahrheit. Zusammengefasst also, geht es im heutigen Predigttext um die Wahrheit des Evangeliums, um die Freiheit in Christus, um das ganze Leben als Christen. Da sollen wir ganz kämpferisch sein. Bei der Wahrheit, bei der Bibel, es steht so viel auf dem Spiel. Es geht aber nicht darum, wie wir das Evangelium präsentieren, was wir wann sagen. In der Form sollen wir uns anpassen. Und zwar so, dass es den Inhalt bestmöglich präsentiert. Nicht einfach irgendwie. Dass es den Inhalt bestmöglich präsentiert. Mach bitte. Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Evangelium. Du hast alles für uns getan. Wir müssen nicht noch irgendwelche äußere Dinge machen, um gerettet zu sein. Wir sind einfach angenommen in dir. Danke, dass du uns befreit zur Freiheit. Zur Freiheit vom Gesetz, zur Freiheit von der Sünde und auch zur Freiheit, so zu leben, wie es dir gefällt. Jesus, hilf uns, dass wir diese Freiheit in Anspruch nehmen und leben, wie es dir gefällt. Du in uns, der Heilige Geist in uns. Und Jesus, hilf uns, das Evangelium so zu verkündigen, dass wir anschlussfähig sind, dass Menschen uns zuhören, dass Menschen sich auch bekehren zu diesem wahren Evangelium. Hilf uns hier zu sehen, wie du das möchtest von uns. Amen.